Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Ja, hallo. Hallo, Ewald.
Hallo, Michael.
Ich habe es kaum glauben können.
Aha.
Ich habe es ja gerade eben ja schon gesagt. Du hast heute zum ersten Mal, seitdem wir uns kennen, vor der verabredeten Zeit versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen, und es hat auch geklappt. Was ist heute anders als sonst?
Also grundsätzlich gebe ich dir recht, dass du ein bisschen überrascht bist, aber ob es genau stimmt, was du da von dir gibst, das wage ich mal zu bezweifeln. Dann, ich kann mir vorstellen, dass ich bei keine Ahnung, gefühlten 500 Kontaktaufnahmen auch schon mal 5-6 Mal pünktlich oder sogar vorher angerufen
habe.
Nein,
nie, niemals. Wenn du sagst, du rufst um 12 an, dann beginnt die Zeitrechnung für dich normalerweise in etwa bei 12.25 Uhr. Dann denkst du so langsam drüber nach. Wollt ihr den Born anrufen?
Nee, das ist jetzt also, das ist komplett übertrieben. Der Holländer würde sagen, nie über 3-4-8.
Na gut, alles klar. Ich bin froh, dass du da bist, Leute. Nummer 200 heute, ne?
15.
Oh ja, oder so ähnlich, ist auch scheißegal. Ich bin fertig. Ich brauche Urlaub.
Das kann ich mir vorstellen.
Seit gestern weiß ich auch erst, was Leute so auf sich nehmen, wenn die am Wochenende Sport gucken. Also ich bin ja meistens irgendwie unterwegs, ne, muss arbeiten in Sachen Sport. Aber dann habe ich ja ein Event zum Glück noch, eine Sache, auf die ich mich konzentrieren kann. Da bereitet man sich vor, da fährt man hin, da macht man das, dann fährt man nach Hause. So, gestern.
Okay.
Ein harter Tag. Schlussphase, St. Pauli gegen Hertha. Dann Handball-Spitzenspiel Magdeburg-Füchse Berlin. Dann Liverpool gegen Man City. Und dann noch so mit einem halben Auge Leverkusen gegen Wolfsburg. Wie kann man das jedes Wochenende schaffen? Wie machen die Leute das?
Naja, ich meine, du hast doch jetzt, hast du nur geguckt oder hast du auch gearbeitet, kommentiert? Bei Handball hast du kommentiert, ne?
Nein, bist du bekloppt? Wie soll denn gehen?
Ach, du hast
das
nur
alles auf dem Sofa, und manchmal bin ich auch aufgestanden, weil ich nicht mehr liegen konnte.
Und das war jetzt eine Belastung für dich? Ja, sag mal ehrlich. Was ist denn mit euch los da oben in Norddeutschland? Das ist.
Ja, man kann doch nicht so viel Zeugs aufnehmen.
Ja gut, aber jetzt, ich meine, wenn du mir sagst, wie hart das ist, was man am Wochenende auf sich nimmt, und du hast auf dem Sofa gelegen und in die Röhre geglotzt.
Ja, das ist doch genau der Punkt. Das ist doch das, was ich sage, was die Leute anscheinend ja, es gibt wohl mehrere, die das so machen. Ich finde es anstrengend, weil man muss das ja auch alles irgendwie aufnehmen. Oder mir fehlt dieses Gehen, dass das nur komplett so ein Geräuschpegel ist, der noch so mitfließt, und ab und zu guckt man mal in so ein Bild da rein. Du bist ja sowieso komplett verstrahlt.
Also ich sag dir jetzt mal, wie das bei mir gestern gelaufen ist. Ich habe, was war das denn, Samstag?
Wir sind jetzt bei gestern, nicht Samstag.
Ja, aber ich wollte ja noch mal eben gucken, Samstag, war das spät oder habe ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, also nach dem Aufstehen habe ich erstmal meinen Frühsport gemacht. Meine Morgengymnastik. So, dann, weil das Wetter zwar nicht so schön war wie die Tage vorher, aber es zumindest nicht geregnet und gestürmt hat, habe ich mir aufs Fahrrad gesetzt und habe eine Stunde eine Fahrradtour gemacht.
Ja.
Hier so durch die Karibik bei uns.
Stark.
Ich wohne so Krauthofsiedlung, Dalbgelippereihe, Oerlinghausen zurück, eine Stunde schön Fahrrad gefahren. Dann komme ich hier an. Hab ganz schnell, ich hatte vorher schon Kaffee getrunken, ne, meinen Kaffee-Booster, um mich energetisch auf ein gutes Niveau zu heben. Dann war die Fahrradtour, dann war es kurz vor 2:30, wo ich St. Pauli gucken wollte, gegen Hertha. Dann habe ich so 10:50, habe ich mir noch schnell 2 Vollkornbrote abgeschnitten und mit irgendwas belegt und habe das gegessen. Und dann habe ich um Punkt halb hier gesessen.
War's bereit.
Im Grunde genommen mit der, die Kapitäne haben sich die Hand gegeben, Irvine und Leistner, glaube ich, haben sich die Hand gegeben. Und dann ging das los. Dann habe ich St. Pauli geguckt.
Da gleich mal ein kurzer Einschub. Ich muss gleich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen. Ich werde nahezu penetriert von einem Menschen namens Florian K., der zusammen mit seinem Sohn die Theorie hat, dass die Hertha-Torhüter möglicherweise mittlerweile sogar, das ist eine ganz vage Theorie, die Tore manchmal absichtlich reinlassen. Letzte Woche der Elfmeter gegen Kiel zu Hause, da war der Ernst ja am Tor, ne?
Ja.
Ja, hast du das gesehen? Das sah so aus, als ob er die Hand zurückzieht, als der Ball in die Ecke einschlug. Egal. Ja,
das ist nicht euer Ernst, oder?
So, und gestern.
Habe ich gerade gesagt, das war nicht euer Ernst?
Gestern steht der Gersbeck im Tor.
Okay.
Und dann schießt der Hartl, das 2-0. Und dann zieht der Gersbeck irgendwie den Arm so komisch weg. Ich hab's jetzt, hiermit ist es passiert. Ich hab's für dich jetzt hier thematisiert und damit ist diese Theorie im Orbit.
Hartl.
Was ist mit den Hertha-Keepern los?
St. Pauli kombiniert sich zum 2-0 auf Irvine, der auf Hartl abnimmt, der Linksschutz ist.
Der schießt den aus halb rechts links in die Ecke unten, aber der ist eigentlich mit der Hand da.
Also Leute,
macht er wieso?
Nein, tut mir leid. Also auch da muss ich sagen, wir bemühen uns ja hier im 16er, viele Mythen aufzuklären und auch Leute, die sich beruflich mit dieser Sache auseinanderzusetzen, ihnen Denkanstöße zu liefern. Und ich habe das Gefühl, Michael hat es ja letztens schon gesagt, dass wir meinungsbildend sind oder dass der eine oder andere das schon mal mit übernimmt. Freue ich mich drüber, aber ich meine, wir haben ja auch die Weisheit, oder sagen wir mal, ich habe auch die Weisheit nicht mit den Löffeln gefressen, das ist ja klar. Aber wenn ich das jetzt nochmal erklären muss, weil gestern dieses Tor von Hartl, ein überragendes Tor, wo der Torhüter im Grunde genommen aus meiner Sicht chancenlos ist. Das ist etwas, was ich meinen Spielern immer und immer wieder gesagt habe und was ich auch versucht habe, manchmal vergeblich Leuten zu erklären. Auch gestern sagt der Kommentator, ja, das ist eigentlich seine Ecke. Das ist eigentlich seine Ecke. Und jetzt kommst du mit Florian K., der sogar noch behauptet, der hätte die Hand weggezogen.
Nee, das hat er nicht gesagt. Ich habe es mir angeguckt, aber irgendwie sieht das sehr merkwürdig aus, was er mit seinem linken Arm macht.
Also, diese Tore, die in die kurze Ecke gehen, das sind überragende Möglichkeiten, Tore zu erzielen, die viele Spieler nicht nutzen. Viele Spieler nutzen das nicht. Die kurze Ecke, wenn jemand aus spitzem Winkel, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Gladbach, wo der Kölner Alidu,
ja,
in Hamburg ausgebildet, im spitzen Winkel in den 16er eindringt, an seinem Gegenspieler vorbei und schießt aus ganz, ganz spitzem Winkel auf das Tor von Mönchengladbach und der Torhüter lässt den Ball in die kurze Ecke rein. Das ist ein Beispiel, der Nicolas.
Das ist aber ein Torwartfehler.
Ja.
Ja.
Wenn dort jemand sagt, das ist ein Torwartfehler, dann stimme ich zu, weil ich das mit dem Stellungsspiel so ausgleichen kann, dass er nicht innen an mir vorbei kann. Aber das ist auch einfach, weil der Mann quasi fast auf der Grundlinie, einen Meter weg von der Grundlinie oder anderthalb Meter ankommt und die Option, in die lange Ecke zu schießen. Da müsste er schon Maradona, Messi gleichzeitig sein und dann mit dem linken Außenriss in der Lage sein, einen Ball um den Torwart rum. Das heißt, der Torwart kann eine kurze Ecke bei solchen Situationen so zumachen, dass er nicht innen an ihm vorbei kann. Und das muss er auch machen. Also das war ein Torwartfehler. Wenn jemand am 16er allerdings den Ball hat und kommt von der 16er Ecke nach innen, dann habe ich meinen Spielern oft gesagt, der Torhüter kann nicht am kurzen Pfosten stehen. Denn dann könntest du ja problemlos mit links oder wie auch immer in die lange Ecke den Ball schießen. So, ich komme nach innen, der Torwart muss mindestens ein Drittel stehen. Ein Drittel, zwei Drittel lange Ecke. So. Und dann kommt noch dazu, dass bei solchen Bewegungen, wenn einer von nach innen kommt, jetzt war Hartl stand ja da schon, der ist ja, die sind von da gekommen, aber wenn jemand von sagen wir mal von der rechten 16er Ecke nach innen zieht, dann macht der Torwart natürlich immer so ein, zwei Schritte nach da, so wie es im Zentrum auch machst. Und deswegen sind solche Schüsse in dem Fall mit links in die kurze Ecke oft gegen die Laufrichtung des Torhüters und es ist eine Lücke da. Und ich habe das schon oft versucht zu erklären. Ein Ball, der in die lange Ecke geschlänzt wird, der muss ja um den Torhüter rumfliegen.
Das ist auch ein ganz langer Weg, ne? Das dauert so, auch genau, länger.
Ja, nein. Versuch das, dich jetzt mal zu konzentrieren und jetzt nicht wieder ins Lächerliche zu ziehen.
Okay, Chef, Moment, ich setze dich mal kurz aufrecht hin.
Setz dich aufrecht hin, ja, das könnte dir helfen in Zukunft. Ja. Das heißt, dieser Ball, da könnte der Torhüter sogar noch mal einen Zwischenschritt machen, um ihn dann irgendwann mal in der Flugkurve abzufangen. Bei diesen kurzen Bällen in die kurze Ecke, da gibt es nur einen Punkt. Bei diesen langen, geschlänzten Bällen hast du mehrere Punkte, wo du vielleicht mit dem Arm hinkommst. Bei diesen Bällen in die kurze Ecke, entweder von links unten in die von ihm aus gesehen rechte Ecke oder von rechts in die von ihm gesehen linke Ecke, hast du nur einen Punkt. Das kannst du zeichnen, geometrisch. Der Schuss, der da reingeht, die Bewegung des Torhüters. An dieser einen Stelle kann er ihn erreichen. Und das ist oft schwierig, weil er eben entweder auf dem falschen Fuß steht oder ein bisschen nach innen geht. Das sind, und das sind auch Schüsse, die total überraschend sind. Und insofern war das mitnichten irgendein Torwartfehler, sondern das war, wenn es gewollt war, und ich denke, dass Hartl diese Cleverness hat, dass solche Bälle gefährlich sind, dann war das ein überragendes Tor und der Torwart ist raus. Das ist schwer, diesen Ball zu halten, weil er sich ja nicht in die kurze Ecke stellen kann. So, jetzt kannst du weitermachen.
Jetzt haben wir das geklärt. Das war wieder so ein bisschen praxisnah. Ne? Wir sind ja auch irgendwie ein Verbraucher-Podcast.
Also genau so.
Jetzt haben doch Stürmer wieder was gelernt, die Zuhörer.
Stürmer haben was gelernt.
Was kann genau ich machen? Wo kann ich hinschießen, wenn ich in den Strafraum komme? Ich gucke es mir jetzt gerade noch mal an. So, das sind, weiß nicht, 10 Meter. Der ist in der Ecke, der springt zweimal vor ihm auf und dann zieht er den linken Arm weg. Aber deine Erklärungen waren derart schlüssig, in sich griffig, kompetent, dass wir jetzt zum nächsten Thema übergehen. St. Pauli, 2-0 gegen Hertha. Was sagt Paul Dardai hinterher? Die sind so gut. Die sind so gut, da haben wir keine Chance. Das tut weh, aber es ist so. Keine Chance.
Du hast mich jetzt schon wieder abgelenkt. Ich war noch nicht fertig. Du hast eben gesagt, wie hart der Sonntag für dich war. Ich sage jetzt mal, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, aufstehen, Gymnastik, Fahrradfahren, St. Pauli gucken. Das ging bis 20 nach 3, fast halb 4, wo dann schon wieder das nächste Bundesligaspiel kommt. Ich hatte aber, weil ich unter der Woche beim VfB Schloss Holte bei einer Veranstaltung Fußball im Nationalsozialismus war, mit einer Ausstellung von Friedhelm Schäffer von der Stiftung in Wewelsburg, haben die mich eingeladen, zum Spiel zu kommen. Dann habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? So. Und das ist ja von mir mit dem Fahrrad 3 Minuten. So. Ja. Welches Spiel, was war das erste Spiel? Da habe ich dann so gedacht, okay.
Das kann ich knicken. Aber ich meine, wieso? Ach du hast ja nicht Handball geguckt, verstehe. Dann hast du verzichtet auf Freiburg, glaube ich, ne? Bochum-Freiburg.
Genau so.
Das hast du bestimmt im Radio dann gehört, wie ich dich kenne, ne?
Nein, ich habe eine Zeit lang habe ich das noch geguckt. Dann habe ich, weil ich dachte, um 16 Uhr fängt Liverpool an und das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Aber dann habe ich gesehen, Liverpool fängt um 16.45 Uhr an. Ja. Dann habe ich die erste Halbzeit vom VfB Schuss heute verpasst, habe nochmal bei Bochum Freiburg reingeguckt, bis kurz vor vier. habe mich aufs Fahrrad gesetzt, bin darüber gefahren. Da fing die zweite Halbzeit beim VfB Schloss Holte an.
Und hast dein Notizbuch erstmal rausgeholt.
Nein.
Hast die Grundformation noch nachgetragen.
Die zweite Halbzeit vom VfB Schloss Holte fing, weil die haben ja um 15 Uhr angefangen, um 16 Uhr fing die an. Meine Frau hat im Garten gearbeitet und hat gesagt, was sollen wir denn essen?
Ja.
Ich sage, ich fahre eben zum VfB Schloss Holte. Ja, dann bring doch mal was mit.
Oh, super.
Ich möchte
mal
jetzt
was
nicht.
Mit. Das liebe ich auch. Denk dir doch
nein,
mal
nein,
was
nein.
aus.
Nein, ich hätte, sie hat ganz konkret gesagt, was sie wollte.
Wo solltest du das denn jetzt besorgen am Sonntagnachmittag? Beim Griechen?
Naja,
oder
beim
was?
VfB Schloss Holte in der Currywurstbude. Da gibt's direkt, wenn du auf den Platz gehst, gibt es wunderbare Currywurst. Und sie hat tatsächlich mich gebeten, eine Assischale mitzubringen.
Schön zweimal Currywurst, Pommes, Rot-Weiß.
So sieht's aus. Und als ich dann da war, bin ich mit dem Fahrrad reingefahren. Es war ja schon Halbzeit, ich musste nichts mehr bezahlen. Und bevor ich zur Meckerecke vom VfB Schloss Holte gegangen bin, bin ich noch mal kurz beim Herrn, jetzt will ich den Namen nicht verraten, ist egal, ist Datenschutz.
Was ist denn jetzt schon wieder los?
Ich kenne den Mann, der die Bude betreibt. Und dann habe ich gesagt, ich muss was mitbringen, das und das. Und dann hieß es, das heißt aber bei uns anders, das ist der Manta-Teller.
Manta-Teller aus den 80ern oder was?
Genau. Ich sage, der Manta-Teller, ist egal. So, nur damit du Bescheid weißt, ich habe es bestellt. Ich bin rübergegangen, habe noch mal 20 Minuten, 25, fast 30 Minuten das Spiel geguckt. Bis dann jemand kam und sagt, Herr Lienen, Ihr Essen ist fertig. Da ist wirklich jemand
sich, über... Wurde das nicht ausgerufen über die Lautsprecheranlage?
Ja, das habe ich auch gesagt. Ihr
Ewald
könnt das
Lienen, bitte, Ewald Lienen, bitte, die Manta-Teller sind fertig.
So, das haben sie irgendwie nicht hingekriegt, weil der Mann mit dem Mikrofon stand bei mir, unser Vereinspräsident, Toni macht das manchmal, Toni Große, aber auch andere. Ist egal. Dann habe ich gesagt,
Groß?
Leute... Nein.
Der spielt doch Nationalmannschaft jetzt wieder.
Ja, ist schon klar. Auf jeden Fall kam jemand, dann habe ich gesagt, Leute, ich muss weg. Ich muss zurück. Und die führten aber auch 2-0 und es war noch eine Viertelstunde und ich bin nach Hause. Wir haben uns hier oben hingesetzt, wir haben das gegessen und dann habe ich Liverpool geguckt. So, nach Liverpool habe ich Leverkusen.
Nee, das sag
Moment.
Ich doch. Ja.
Nein, da war ja noch was. Ich bin ja bescheuert.
Frankfurt
Hoffenheim habe ich mir die Tore angeguckt. Das habe ich dann, bin ich dann, da kannst du ja hin scrollen, hätte ich fast gesagt.
Ja.
Habe ich mir das genau angeguckt. Auch die, da habe ich so gedacht, wie rote Karte, was sind das für rote Karten wieder gewesen? Zwei rote Karten, da habe ich so gedacht, naja, erst war, habe ich gedacht, Brooks.
Das war eine klare Rote.
Wow. Da habe ich erst, und da muss ich Bastian danken.
Schon wieder, unser Freund Bastian schon
wieder. Ich habe gedacht, was macht der denn da? Aber das war wirklich krass. Mamusch war klar eher am Ball und der rennt ihn quasi komplett um. Wobei ich bei der zweiten mit Kabak, muss ich ehrlich sagen, jetzt habe ich das ganze Spiel nicht gesehen, vielleicht hat Kabak sich vorher 17 Mal beworben. Aber und ich habe auch die erste gelbe jetzt nicht gesehen, aber diese gelbe Karte, die da gezeigt wurde, wenn es jetzt nicht irgendwie eine Aufaddierung von
Fehl... Ich kenne jemanden, der würde jetzt sagen, das ist jetzt eine sehr selektive Wahrnehmung, die du ja gar nicht eigentlich von den Dingen, die passiert sind, weiter beurteilen kannst, ne? Das wolltest du gerade sagen, oder?
Ja. Ich habe es ja gesagt. Es kann sein, dass der vorher so viel Fouls gemacht hat, dass der Schiri gesagt hat, so, jetzt reicht's aber mal.
Ja.
Aber das Foul, das im Grunde genommen zu einer gelben Karte führte, war harmlos. Das hatte ihn an sich keine gelbe verdient. Ist egal. Also Frankfurt, die Zusammenfassung geguckt. Dann geht's weiter mit Leverkusen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt dann meine ganze Familie kam und Tatort gucken wollte.
Auch das.
Ich hätte sagen können, komm, geht irgendwo anders hin. Aber dann habe ich quasi meinen Laptop entkoppelt vom Fernseher.
Du hast dir das jetzt wirklich zu Ende angeguckt, oder wie?
Was zu Ende angeguckt?
Leverkusen. Als es 2-0 stand, hast du immer noch weitergeguckt.
Naja, ich meine, ich habe es links auf dem Laptop geguckt und rechts lief der Tatort. So ganz einfach.
Du hast eine, so, eine Waffe.
Und der Tatort, der hat mich ein bisschen irritiert. Ich schaue das eigentlich gerne. Wir haben ja schon mal drüber geredet.
Ne?
Die
Ösis, der, ne?
Die Bibi, die Bibi und der Moritz. Es war, Moritz stand unter Mordverdacht und es gab ein paar Ungereimtheiten. Das hat mich irritiert, weil ich habe so gedacht, wenn man denkt, der hätte jemanden umgebracht und hat dann zweimal Räume entdeckt, wo irgendjemand Masken angefertigt hat von ihm und seine Fotos hingen an der Wand, dann ist er trotzdem noch im Knast geblieben und hinterher, ich erspare euch jetzt den Rest, es war ein bisschen Unlogik dabei, es hat zu lange gedauert, bis er aus dem Knast rauskam. Ich habe dann, nachdem sie dann nochmal einen Container entdeckt haben, wo ein Killer alles Mögliche gemacht hat, um Moritz zu faken, dass Moritz das war, da habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn jetzt in den nächsten 30 Sekunden der Moritz nicht aus dem Knast kommt, dann stehe ich auf und gehe woanders hin.
Und guck mir noch irgendein Spiel aus der belgischen Liga an. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Ewald.
Ja, und dann und nach 30 Sekunden war er aus dem Knast. Die haben mich erhört. Das ist das Gefährliche daran. Du denkst, die kriegen das nicht mit. Nein, das ist... Du wirst abgehört, das sage ich dir.
Ja, klar.
Und jetzt erzählst du mir, dass du einen schweren Sonntag hattest. Hast du das jetzt mitgekriegt? Das war flächendeckend durchgehend. Mit Fahrrad, mit hin und her und da gucken und hier. Alles Mögliche. Premier League, Bezirksliga, Ostwestfalen, zweite Liga, erste Liga, Premier League. Was willst du noch mehr? Und dann noch den
Mord. Und dann noch Currywurst, Pommes, Rot-Weiß.
Boah, ehrlich. Das ist ein kompletter Fußballsonntag gewesen.
Also nach Liverpool gegen Man City.
Ja.
Darf man eigentlich erstmal eine Woche kein anderes Spiel sich angucken, um das noch zu genießen?
Ja.
Es war grandios. Und danach, ja, weil Leverkusen ja jetzt schwächelt, ne? Guckt man da mit einem, also ich weiß nicht, du bist ja anscheinend so verstrahlt, dass du das, ich sehe dich nicht mehr, ich will dich sehen. Ich sehe dich dann Buch.
Ja, da, okay.
Also, du guckst das anscheinend ja dann wirklich noch aufmerksam bis zum letzten Atemzug. Und das
Was
sind doch
jetzt?
Aber, ja, Leverkusen gegen
Wolfsburg,
rote Karte und danach ist gar nichts mehr passiert. Eine Stunde lang ist nichts passiert bei diesem Spiel.
Ich habe doch nur gesagt, dass das so nebenbei lief. Da habe ich nicht mehr so genau
hingeguckt. Ja, aber
ich meine,
das sind doch zwei unterschiedliche Sportarten gewesen. Ich meine, das ist natürlich für Leverkusen auch wieder gut reingelaufen, dass die anderen sich gleich wieder selbst übertölpeln. Der Jens rausfliegt, sie 1-0 vorne sind nach dieser Sensationsaktion von Grimaldo, der Vorarbeit.
Überragend, das war überragend. Aber fandst du das eine berechtigte gelb-rote Karte von Jens?
Ich habe nur das zweite Ding gesehen.
Also auch da, weiß ich nicht. Also lass uns von Liverpool reden. Also ich kann dir nur beipflichten, das ist, natürlich hätte ich mich gefreut, wenn Liverpool das Ding gewonnen hätte. Und es wäre auch aus meiner Sicht verdient gewesen, ohne jetzt Man City in irgendeiner Form zu nahe treten zu wollen. Aber das ist ein Fußball gewesen, da kann ich dir nur beipflichten. Normal muss man sich das nochmal angucken, in aller Ruhe, von A bis Z. Und das genießen und sich zurücklehnen. Also ich habe zwischendurch so, man sagt im Stadion Standing Ovation, Szenenapplaus. Ne? Ich habe irgendwann mal einen Lachflash gekriegt. Und ich glaube, das war kurz vor Schluss, wo der Diaz versucht.
Absoluter Spieler des Spiels.
Wo der sich da durchgewurstelt hat mit zwei, drei Leuten gegen sich und nochmal den Ball wieder erkämpft und dann einen kleinen Haken und an dem vorbei und nochmal. Also das war so mit einem derartigen Willen. Im Übrigen hat es eine ähnliche Szene bei Hertha, bei St. Pauli Hertha gegeben. Und zwar der Rehse.
Wenn das jetzt kein hinkender Vergleich ist.
Ja, nein, der Rehse, ich habe dir ja öfters schon mal gesagt, Rehse, ne? Ja. Dass Rehse wirklich ein super interessanter Spieler ist, aber was ihn am meisten oder mit am meisten auszeichnet, ist eine derartige Willenskraft. Der hatte eine Szene gegen St. Pauli. Da habe ich gedacht, der kann jetzt da nicht rauskommen. Und der ist so lange, bleibt der dran und dran und dran und dran, bis er wirklich aus so einer Szene, das war natürlich nicht so eine Szene wie Luis Diaz, wo er jetzt, der Diaz ist ja gefühlt die ganze Linie rauf und runter gerannt und hin und her und vor und zurück. Aber das ist trotzdem, so etwas wünsche ich mir von Spielern, dass sie einfach diesen Rachekampf haben, dieses Durchsetzungsvermögen, diesen Willen, einfach auf korrekte Art und Weise, aber total willensstarke Art und Weise sich durchzusetzen. Und das, aber jetzt unabhängig davon.
Vor allen Dingen ist das ja auch keiner, der für Fouls irgendwie auch steht oder so, ne? Sondern es ist wirklich ein unfassbarer Fighter, unfassbare Qualität nach vorne, wahnsinnige Dribblings und also. Ich habe es leider nicht gefunden. Also gefühlt ist der ja 15 Kilometer gelaufen gestern. Ne?
Der Rehse?
Nein, der Diaz.
Der Diaz, ja. Ja,
90 plus 9 und dann ist der immer noch, hat er immer noch angezogen. Also.
Es gibt tatsächlich Spieler, die versuchen, auf den Beinen zu bleiben, weil sie, wenn sie vorbei sind, weiterlaufen wollen, um vielleicht ein Tor zu machen oder so. Ne? Das gibt es tatsächlich. Und auch Reza hatte so eine Szene, wo er in letzter Sekunde den Ball an jemandem vorbeispitzelt. Frag mich jetzt nicht, ob Saliakas war oder Tschwigala oder irgendwas. So, auch da kann man sich hinschmeißen. Nein, er läuft halt weiter. Und das zeichnet Spieler aus und so wünsche ich mir den Fußball. Aber wie gesagt, Liverpool, Man City, das war ein Niveau, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, nicht nur hohes Tempo läuferisch, das Balltempo, die Präzision des Passspiels, aus bedrängten Situationen, sich herausspielen. Also eine derartige Kombination von technisch hochklassigem, schnellem und präzisem Passspiel und Laufarbeit und Durchsetzungsvermögen und ich weiß nicht was alles. Ich habe es selten gesehen, das war ohne Worte, das war Werbung für den Fußball. Und natürlich waren einige der besten Spieler der Welt auf dem Platz, das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem, man kann so etwas auch ganz anders spielen, so unterkühlt und lass mal ein bisschen laufen den Ball. Nein, das ist das Allerletzte, was sie gegeben haben. Natürlich geht's da um die Meisterschaft in der Premier League, das ist ganz klar. Aber ich glaube, in Anfield Road, da geht es meistens so ab. Und das ist überragend.
Wenn man sich alleine nochmal diese Vielzahl an Chancen nochmal vor Augen führt. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine der Geschichten, ne? Da hätten deutlich mehr Tore fallen müssen.
Ja.
Wir sollten auch wirklich davon abkommen, uns in irgendeiner Art und Weise noch daran zu orientieren, oder? Es ist halt in vielen Bereichen einfach, wir haben damit, glaube ich, relativ wenig zu tun, der Bundesliga, oder? Also jetzt das Spitzenspiel, dieses Spitzenspiel, stellst, hast du irgendwas so mal in Deutschland gesehen zwischen Bayern und Dortmund? Haben wir so ein Niveau manchmal? Ja,
also ich glaube, in diesem Jahr haben wir so einige, nicht vielleicht auf dem Niveau vergleichbar, aber was haben wir denn gesehen? Leverkusen hatte, war das in Leipzig? War das gegen Stuttgart, das Pokalspiel gegen Stuttgart, da war ich aber auf einer Veranstaltung. Also es hat ein paar Spiele gegeben, wo ich sagen musste, da war meistens Leverkusen beteiligt, teilweise auch Stuttgart, wo man sagen muss, es geht in eine ähnliche Richtung. Es war auf jeden Fall auf Bundesliga-Niveau absolutes Top-Niveau, was du da in dieser Saison in manchen Duellen gesehen hast. Aber es ist natürlich klar, diese beiden Mannschaften, wenn du die jetzt mal so durchgehst, was soll ich jetzt dazu sagen?
Ja. Gerade Man City, die vorderen 5 plus Rodri dahinter als der beste Sechser der Welt. Ich glaube, das kann man ganz einfach so sagen momentan.
Ja.
Der jetzt, glaube ich, 61 Spiele in Folge nicht verloren hat. Das ist auch unglaublich, oder? Also Klopp gegen Pep zum letzten Mal für vielleicht längere Zeit. Das war auch noch. Und Du warst, wir haben uns ja kurz mal wieder gestritten, überraschenderweise. Letzte Sequenz hätte es Elfmeter geben müssen für Liverpool. Für mich jedenfalls.
Ja, er hätte es geben können, auf jeden Fall. Aber wie schon gesagt, der Michael Oliver, das ist für mich einer der besten Schiris der Welt.
Ja, Moment, aber das war ja, er hat vielleicht irgendwie einen schlechten Winkel gehabt. Also es gab einen Tritt mit offener Sohle, wer es nicht gesehen haben sollte, von Doku Man City eingewechselt Richtung McAllister. Und er hat den klar in den Rippen auch getroffen. Also klar, da irgendwo den Ball auch ein bisschen berührt, aber er trifft ihn in den Rippen. Und Klopp hat sich meiner Meinung nach auch relativ moderat, aber doch auch bestimmt hinterher gefragt, warum kann ein VAR in dieser Situation darauf kommen, dass das nicht klar und offensichtlich ist?
Ja, also ich weiß nicht, ob der VAR ihn angesprochen hat, aber er ist nicht rausgegangen, er hat sich's nicht angeguckt, glaube ich, ne?
Naja, oder hat er? Nein, sonst hätte er sich's ja angeguckt. Der VAR hat nichts gemacht. Also der VAR hat entschieden für ihn. Also, für mich ist das nicht klar.
Okay. Also, wenn er sich's angeguckt hätte, bist du dir sicher, dass er nicht rausgelaufen ist?
100%.
Okay. Also, und das hat auch was für sich, ne? Dass Michael Oliver versucht hat, an dem Tag so ein Spiel nicht durch solche Dinge entscheiden zu lassen, ne?
Nee, die Spielleitung war gut insgesamt, keine Frage.
Die Spielleitung war, ja, die war überragend, aber da war da nicht auch noch was anderes irgendwie in Abseits? Naja, oder?
Ederson hat sich selbst rausgenommen. Ne?
Ach, mit der roten Karte, die da alle gefordert haben, ne? Ja. Was ja Blödsinn ist. Ne? Also der hat, er ist einfach zu spät gekommen und das war ein schlechter Rückpass von Ake und war das Darwin, der dazwischen läuft?
Genau, den hat er schön umgedreht.
Naja gut, aber er tritt ihm nicht, verstehst du, das ist kein Foul, wo der den niedermäht, sondern Darwin ist eine Zehntelsekunde eher am Ball und fliegt natürlich über die Beine. Ja gut,
aber weißt du, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, jetzt auch wieder diese rote Karte gegen Sabitzer, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Und denn selbst die Spieler sagen jetzt mittlerweile, ja nee, das ist ja klar, das ist eine klare rote Karte und so, sorry, und ich muss das auch akzeptieren. Ich finde es nicht. Ich finde, jeder Fall muss einzeln beurteilt werden. So, und der touchiert den irgendwie. Das kann ja nicht mal wehgetan haben.
Sabitzer.
Das Übliche, wo es momentan drum geht, dass der Fuß irgendwie so ein bisschen umklappt irgendwie, aber es wird alles über den einen Kamm geschoren sozusagen. Ja,
aber
Es wird nicht jeder Fall anders angeguckt. Nein, er hat nicht den Fuß drauf gehalten. Der ist auch so wieder von der Seite gekommen, ist zu spät gekommen.
Ja, aber war das nicht auf der Achillessehne der Fuß, richtig?
Ja, berührt. Die Stollen haben die Achillessehne vielleicht berührt.
Ja, es sind unglückliche Situationen, so in jemanden hineinzulaufen. Aber das ist keine, also rote Karten. Ich weiß es nicht. Ich sehe es ähnlich wie du. Es gibt viele, viele Geschichten, wo man sagen muss, okay, es sieht übel aus. Es ist aber überhaupt keine Absicht dahinter. Und es ist oft der Geschwindigkeit des Spiels geschuldet und vielleicht auch einer falschen Wahrnehmung von irgendeinem Spieler zu denken, ich komme eher an den Ball. Und wenn der andere eher am Ball ist, dann berühre ich ihn halt. So, das kann genauso gut andersrum sein. Da dann direkt immer rote Karten zu geben, weiß ich nicht. Aber wir haben es eben diskutiert, der Haya vom HSV, da frage ich mich auch, klar, der Ball liegt da, aber irgendwie muss ich doch auch mal eine gewisse Einschätzung haben. Für uns sieht das im Fernsehen natürlich auch immer klar aus. Du siehst es von der Seite, er sieht es aus einem anderen Blickwinkel. Er kommt von da und soll dann abschätzen, wie wir sehen es von der Seite, keine Chance an den Ball zu kommen. Der andere kommt eher dran. Vielleicht müsste man ihm das Fernsehbild von der Seite gleichzeitig übertragen. Dann würden diese Sachen vielleicht nicht, dann würde er sehen, oh, das schaffe ich nicht mehr. Aber du hast recht, es sind einige rote Karten, wo ich auch sage, weiß ich nicht, gefällt mir nicht so. Aber umso wohltuender, auch wenn ich, finde ich, dass wie der Michael Oliver an die Sachen rangeht und denkt und sagt, nee, irgendwas hat er sich doch angeguckt. War das vom von dem Torwart? wo das er kann sein, ja. Wo er rausgelaufen ist, hat so gemacht.
Also gelb gab es halt, was gelb ist ja auch richtig. Ne?
Ja. Ja, wenn es kein böses Foul ist, sondern einfach nur ein Elfmeter und das Doppelbestrafung soll es nicht sein. Also wunderbar, ich gebe gelb und gebe Elfmeter und das war auch absolut berechtigt. Wunderbar. Aber das letzte Ding da, das ist ein sehr gefährliches Spiel, das Bein so hoch zu heben, auch wenn ich den Ball treffe, das war absolut dumm von Doku. Toller Spieler, der da reinkam und Liverpool hätte in der zweiten Halbzeit das Spiel klar gewinnen müssen. Und das ist dann der Klassiker, du machst deine Tore nicht und der Doku kommt einmal durch und der Ball geht gegen den Pfosten und dem Keller in die Arme, ohne Worte. Also zum Glück für Liverpool, aber so ist Fußball halt. Und naja, also ich glaube, dass Michael Oliver einfach gesagt hat, nee, also auf dem Niveau werde ich jetzt nicht das Spiel durch einen Elfmeter entscheiden. Keine Ahnung, ob er es so gesehen hat oder aber ob der...
Naja, auf jeden Fall...
Ist der VAR ihm das so gesagt hat,
Es ist natürlich... wir müssen noch ein bisschen weitergehen, fällt mir gerade auf, aber egal, um das kurz abzuschließen mit England ist natürlich grandios, ne? Liverpool und Arsenal 64 Punkte, Man City 63 Punkte. Ah, so war es mal bei uns. Naja, gut, wollen wir mal zufrieden sein, ne? Scheint sich ja zumindest mal ein bisschen was zu verändern bei uns. Achso, und Havertz würde ich auch gerne nochmal thematisieren. Was haben die auf dem rumgenagelt? Was haben die auf dem rumgenagelt? Ob der gar nichts könnte? Und jetzt auf einmal der ganz großer Spieler. Ah ja.
Ja, ist auch ein großer Spieler. Und der kann auch vorne drin spielen, wie du siehst. Der kann Kopfballtore machen, der kann schießen. Das ist die Zeit von heute. Und so muss es auch sein. Wenn ich vorne jemanden wie Havertz habe, verstehst du, das ist kein Außenstürmer. Dazu fehlt ihm die Schnelligkeit und das muss auch nicht sein. Mit seiner Größe, mit seiner Technik, der kann mitspielen. Und du brauchst im Zentrum jemanden, der halt auch mitspielt und nicht nur mal den Kopf hinhält oder ein Tor erzielt.
Die Zeiten damit auch sind schöne Grüße an Julian Nagelsmann, der ja den Kader bekannt gibt jetzt, glaube Donnerstag, ne? Für die beiden Testspiele.
Ja, Gott im Himmel. Was willst du jetzt damit sagen? Also soll ich eben, ach so.
Ja, dass der vielleicht vorne drin spielen sollte. Das ist auch keine schlechte Idee.
Sollen wir den Kader vorher benennen, damit es keine Überraschungen gibt?
Das könnten wir machen. Also, ja. Es gibt ja ein paar Kandidaten, die dazukommen sollen. Anton, Fürich, Undaf, sogar Herr Beste soll einen Anruf gekriegt haben von Nagelsmann. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
Ja, Gott.
Alle Optionen offen halten.
Naja, ich meine, wir haben eine Reihe von richtig guten, tollen Spielern, aber wir haben nach wie vor Probleme auf bestimmten Positionen, wo du die Leute jetzt nicht dir backen kannst. Ne? Aber ich weiß es nicht. Auf der Sechserposition, der Stiller macht bei Stuttgart eine super Geschichte. Kimmich zeigt jetzt als rechter Verteidiger. Sicherlich hätte er gegen Mbappé, so wie fast 90% aller anderen Abwehrspieler, bis auf Walker, irgendwie Probleme. Walker hätte die Probleme nicht.
Was
ist
mit
nicht.
Dem eigentlich los? Der läuft ja immer noch 38,0 km/h.
Ja, der Walker würde einen Kilometer hinter Mbappé herlaufen, würde ihm den Ball abnehmen, würde sich den Mbappé auf den Rücken schnallen und würde mit Ball nach vorne zur Eckfahne laufen und eine gezielte Flanke auf Haaland bringen. Ist unglaublich, unglaublich, dieser Spieler. Also ich will nur sagen, Kimmich als rechter Verteidiger mit seinen Flanken, da waren wieder, ich habe ja gesagt, das ist einer der besten Flankengeber. Der haut da eine Flanke rein. Ähnlich auch, wir hatten gestern noch so eine tolle Flanke. Grimaldo macht eine Weltklasse-Flanke. Andrich macht eine Weltklasse-Flanke. Aber das war am Donnerstag gegen in Karabakh.
Ja, heute schmeißen wir hier wieder alles durcheinander. Ein Kesselbuntes. Donnerstag, nein, Sonntag, aber, Samstag.
Nein, es geht um solche Flanken. Ja. Andrich spielt eine Flanke. Besser kannst du die nicht bringen. Das war absolute Weltklasse. Wo der Schick am anderen Pfosten, am zweiten Pfosten steht und nickt den rein. Das war das 2-2. Karabakh ist nicht so einfach da zu spielen. Die haben eine Reihe von...
Zweiten Pfosten gibt es übrigens nicht. Ernst Huberti, Gott hab ihm selig, hat es mir jedes Mal gesagt. Es gibt keinen zweiten Pfosten und es gibt auch keine zwei Halbzeiten. Es gibt nur eine Halbzeit. Pause. Es gibt zwei Hälften.
Zwei Hälften, zwei Halbzeiten. Ach so, Halbzeit ist die Pause. Und der zweite Pfosten?
Gibt's nicht. Ja.
Es gibt auch keinen langen Pfosten. Wir haben zwei Pfosten.
Ja.
Du weißt doch, was damit gemeint ist. Wenn der Ball von rechts kommt, dann haben wir den ersten Pfosten.
Ich weiß, was du meinst. Es geht da nur um die ganz korrekte Begleichung.
Also wie gesagt, es gibt ein paar Positionen, wo ich nicht so weiß, ob wir da absolute Weltklasse hinstellen können. Also sagen wir mal, offensiv vielleicht, defensiv vielleicht nicht. Muss man sich anschauen, aber... Ja, ich bin ganz gespannt. Also lass uns mal in aller Ruhe uns das angucken.
Kommen ja ein paar Gradmesser jetzt.
Ja.
So, pass auf, wir haben noch gar nicht gesprochen.
Ja.
Ich bin ehrlich, er ist ja nicht nur ein Dauergast, sondern er gehört ja quasi mit zum 16er. Und nach diesem Wochenende wollte ich natürlich ganz gerne, dass wir unseren Superschiri hier kurz haben, aber er hat mir abgesagt per WhatsApp und das akzeptiere ich auch. Um wen geht es? Es geht natürlich um Patrick Ittrich. Wenn ich sehe, wie viele Nennungen in den Tops des Wochenendes ich habe von Martin und von Daditze und von Akko Bilke, alle schreiben, Ittrich ist der Top des Wochenendes. Und er möchte es dieses Mal wirklich nicht, dass er als Person überhöht wird. Worum geht's, wer sich mitbekommen hat? Er hat im Spiel Bayern gegen Mainz 05, das er zudem noch sehr gut geleitet hat, erste Hilfe geleistet beim Spieler Joshua Gilavogi von Mainz 05, der kurze Zeit bewusstlos war. Er hat stabile Seitenlage sofort bei dem Spieler vollzogen sozusagen und ihm die Zunge aus dem Mund geholt, beziehungsweise aus dem Rachen. Was eine grandiose Aktion war, was er natürlich als Selbstverständlichkeit bezeichnen wird. Aber so gedankenschnell musste halt auch erstmal sein, das sofort zu schnallen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ne? Dass er das sofort realisiert hat, wie es da gerade um den Mann steht, der da liegt, ne?
Ja, das ist überragend. Also das ist einfach toll von Patrick. Und ich denke dann, manchmal würden wir das auch hinkriegen. Ja. Ich meine, jetzt ist Patrick natürlich auch beruflicherseits wahrscheinlich auch noch besser vorbereitet. Aber wir müssten ja eigentlich alle vorbereitet sein. Wir sind Autofahrer. Das ist ein Teil des Führerscheins, Erste Hilfe. Aber wann haben wir das letzte Mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Und was würde passieren, wenn du plötzlich mal in so eine Situation kommst?
Ich hatte es letztens sogar mal, da ist jemand vom Roller geflogen irgendwie in Hamburg. Passiert ja viel genug oder oft genug was. Und den musste ich in der Tat in eine stabile Seitenlage bringen. Das habe ich hinbekommen. Der war aber auch noch bei Bewusstsein und hat geblutet. Aber jetzt so das mit der Zunge aus dem Hals, genau das habe ich mir heute Morgen auch vorgestellt. Macht man das intuitiv dann oder wie geht das rein praktisch und kommt man da auch sofort drauf?
Ja, man muss es einfach wissen, denke ich mal. Ne? Man muss es einfach wissen und vielleicht auch schon mal geübt haben, auch wenn es nur am Modell wäre.
Also ich habe es nicht geübt damals. Also muss ich so für mich so ehrlich gestehen, ich habe meinen Erste-Hilfe-Kurs irgendwie beim Bund und beim Führerschein gemacht. Das war's. Ist ein bisschen her.
Ich meine, wir hätten im Trainerlehrgang auch mal irgendwas gemacht, aber ja, das war irgendwie 1989.
Ja, genau.
Ja, erstmal kann man einfach nur froh sein, dass dem Jungen nichts passiert ist. Ist er dann nicht trotzdem ausgewechselt worden oder wie war das?
Ja, aber hat sich dann geäußert relativ schnell, dass es ihm wirklich gut geht und alles okay ist und ist gut gegangen.
War das ein Ball vor den Kopf oder was ist da passiert?
Ich glaube, er ist gegen das Knie vom Gegner.
Ach, ja. Ich
Im Fallen so.
Ich glaube, ich habe die Szene gesehen.
Also großen Respekt mal wieder, auch mal ohne Flachs. Wirklich klasse gemacht und zeigt, dass er einfach ein guter ist, ne? Unser Ettrich.
Ja, so sieht's aus.
Aus Mümmel. Ne? Weiter so. Und ich finde es irgendwie, ehrlich gesagt, sogar ziemlich cool, dass er das jetzt alles nicht mitmacht. Er hätte jetzt auch eine kleine Talkshow-Tour machen können. Mhm. Das wird er nicht tun. Bravo.
Ja.
Gut, weil wir schon bei Bayern sind. 3-0 Lazio, 8-1 Mainz. Jetzt muss er weg. So geht's nicht, ne? Jetzt muss er weg, der Tuchel.
Ich möchte mich, man könnte jetzt anfangen zu spekulieren. Ach so, ist klar. Tuchel geht im Sommer weg und plötzlich spielt die Mannschaft befreit auf. Ha, ha, ha. Ja, also es, keine Ahnung. Ich denke, man sollte das Ganze lassen. Ich habe mich einfach nur gefreut, dass Bayern das Spiel gegen Lazio so gestaltet hat. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das war jetzt, wie soll ich jetzt sagen?
Nicht oberstes internationales Niveau von Lazio, wolltest du das sagen? Ja,
so ungefähr.
Ne? Sehr vorsichtig formuliert.
Ja, das war, also Lazio, das hat mir schon da hinten nicht so besonders gefallen, was die da so veranstaltet haben. Aber trotzdem, du musst die Tore halt erstmal machen. Guerreiro wieder, der mir sowieso immer gefällt. Das ist jemand, auch wenn er linker Verteidiger spielt, der ist immer, taucht er dann im Zentrum auf.
Ich habe das Spiel gemacht für der Sohn. Und für mich war eigentlich völlig klar, nach dem Spiel muss ich doch als Trainer, ich weiß nicht, ob bei Guerreiro zum Beispiel irgendwas vorlag oder nicht, nach dem Spiel muss ich doch nur genau nochmal dieselbe Elf wieder aufstellen, oder? Hätte ich jetzt gedacht, dass das klar sein muss. So wie die sich reingehauen haben, wie die 90 Minuten geackert haben, habe ich doch jetzt mal eine Mannschaft gefunden und dann stelle ich die genau erstmal wieder so auf am Samstag. Gut, jetzt hat er natürlich alle Argumente bei sich mit dem 8-1, aber hat dann halt trotzdem irgendwie wieder zweimal gewechselt.
Naja gut, also ich sag mal, du spielst alle 3 Tage und das hört ja nicht auf. Also es geht ja weiter. Und Davis, ich würde jetzt mal sagen, Davis, bist du noch da?
Ich sehe dich. Ja, Logo. Ich muss mal ganz kurz was klären hier. Alles gut.
Ja, Davis ist natürlich, auch wenn er zwischenzeitlich mal gewackelt hat, ist natürlich absolute Stopniveau. Und Leimer genauso. Also Sané, Müller, Musiala, Kane, dass das im Moment die absolute Sahne-Geschichte ist da vorne. Das sehen wir ja mittlerweile. Und ob jetzt Pavlovic Goretzka oder Leimer Goretzka und ob jetzt Guerreiro Davis, wenn ich solche Leute habe, dann ist es doch klar, dass ich da auch mal drauf zurückgreife. Das ist es war ohne Worte, aber es ist auch, ich weiß es nicht, ob man Mainz macht seit langen Jahren eine Top-Arbeit und klar, man kann bei Bayern untergehen. Das ist jetzt nicht die erste Mannschaft, die sich da, wie soll ich es sagen?
Eine Packung abholt,
das ist schon klar. Ne?
Kann passieren. Ja. So, und jetzt wackelt Leverkusen natürlich am Sonntagabend ganz fürchterlich gegen Wolfsburg und die Aussage des Abends, wenn nicht sogar vom Wochenende, kommt von Radetzky, der sagt, auf die Frage, naja, und jetzt wart ihr auch ganz schön nervös nach den Bayern und so. Ich gebe es jetzt mal so nicht wörtlich wieder. Die Hälfte in der Kabine wusste ja nicht mal, wie die Bayern gespielt haben. Das soll ja wohl ein Witz sein, oder?
Ich weiß es nicht.
Wie, du weißt es nicht?
Ich formuliere nochmal neu. Ich weiß nicht, ich war nicht dabei in der Kabine, aber 100%, das hat er sich bestimmt 100% ausgedacht, das kann so nicht gewesen sein. Wir können uns sicher sein, dass er das einfach nur gesagt hat,
es sollte ein kleiner Joke sein, anders geht es ja nicht.
Es sollte ein Joke sein?
Ja, okay. Jetzt mal ehrlich, ich weiß doch, wie der Verfolger gespielt hat. Also ich meine, dass man sich über die Liga, an der man spielt, sich nicht informiert, habe ich zuletzt eigentlich nur von Tim Walter gehört, der gesagt hat, zweite Liga gucke ich grundsätzlich nicht. Aber ansonsten weiß ich ja eigentlich ungefähr, was so in meiner Klasse, in der ich mich bewege, beruflich passiert, möglicherweise.
Er hat ja auch gesagt, die Hälfte von uns weiß vielleicht nicht, vielleicht.
Ah, okay,
siehst du. Wie das Ergebnis im Spiel gegen Bayern gegen Mainz war. Die Jungs kommen her, leisten ihre Arbeit hervorragend, gehen nach Hause und genießen das Leben. Wir haben eine gute Mischung in der Kabine. Ich glaube, keiner macht sich Stress im Moment, was in den anderen Spielen passiert. Also, aber man kann das vielleicht ja weglassen. Ich guck mal eben, ganz oben. Aha, die Schlagzeile ist, die Hälfte von uns weiß nicht, wie Bayern gespielt hat. So, damit sind wir angefüttert, lesen den Artikel, um dann ganz am Ende, kurz bevor der Artikel zu Ende ist, das echte Zitat zu sehen, die Hälfte von uns weiß vielleicht gar nicht, wie das Ergebnis war. Auf jeden Fall fokussieren sich die Jungs auf die Arbeit, auf das Spiel und machen sich nicht so einen Kopf, was in den anderen Spielen passiert. Und das ist eine, so kenne ich Radetzky. Und
brauchen sie auch nicht.
Und so ist es.
Keine Sorgen.
So. Ja, es geht nicht um Sorgen. Es geht darum, dass ich, wenn, wie oft haben wir das gesagt? Wenn ich nur danach schiele, was machen die anderen und was ist jetzt, wo, in welcher Situation bin ich? Und da werden ja die Jungs oft drauf angesprochen. Wenn irgendeine deutsche Mannschaft, egal in welcher Sportart oder irgendein Sportler, droht, erfolgreich zu sein, wird er sofort, aber jetzt erreichst du doch das Finale und jetzt bist du im Endlauf und jetzt willst du doch auch eine Medaille oder jetzt hast du
oder St. Pauli, heute Abendblatt, erste Liga, wir kommen, so. Ausrufezeichen.
Genau, das hat bestimmt.
Erste Liga, wir kommen.
Genau, das ist bestimmt ein Zitat von Oke und
dann Bornemann. Habe ich auch noch was Schönes gelesen. Nur noch 18 Punkte. Sie brauchen noch 18 Punkte, dann können Sie rechnerisch nicht mehr nicht aufsteigen.
Genau so. Das ist unsere Welt heutzutage und jeder will seine Nachrichten verkaufen und, okay, also wie gesagt, ich sag mal, das, was Radetzky da gesagt hat, das macht Stimmen. Und es ist, leider Gottes ist es so, dass man einfach nicht abwarten kann, einfach auch nicht genießen kann. Ich kann das genießen. Ich kann genießen, wenn ich Leverkusen Fußball spielen sehe. Ich kann es genießen, wenn ich Liverpool sehe. Ob Liverpool jetzt Meister in England wird oder nicht, das mag den Liverpool-Fans nicht egal sein. Das macht auch Klopp und nicht egal sein. Und
hier spielen ist auch nicht egal.
Ja, aber es ist letzten Endes, Michael, ist es sekundär gegenüber der Frage, was für einen Fußball spielt Arsenal, spielt Man City, spielt Liverpool. Die spielen wie vom anderen Stern oft. Und das macht einfach Freude, sich das anzugucken. Und wenn ich dann jetzt anfange, ich meine, es gibt mit Sicherheit Kollegen von dir, die irgendwann am Ende der Saison nach 38 Spielen, nach 17 FA Cup Spielen, 27 Carabao Cup Spielen und 80 Champions League Spielen, wenn irgendeiner gar nichts gewonnen hat, immer nur Zweiter geworden ist, dann steht bei Kloppo, bei Pep oder bei Arteta und sagt, was ist denn eigentlich passiert? Was ist los mit euch? So, und das meine ich damit. Also lass uns doch das genießen. Lass uns das Leben genießen. Lass uns den Fußball genießen, den die spielen. Diese permanente Fokussierung darauf. Wer gewinnt denn das Ding jetzt eigentlich? Und wie oft bist du denn schon deutscher Meister geworden? Noch nie. Und ich bin trotzdem glücklich. Und verstehst du? Und das wird auch 90-95% aller Fußballspieler so gehen, dass sie nichts gewonnen hat. Wenn ich jetzt nicht den UEFA-Pokal mit Mönchengladbach gewonnen hätte, hätte ich gar keinen Titel gewonnen. Obwohl, Moment mal, wir haben ja Kreismeister.
Du hast auch mal den Texaco Cup gewonnen, glaube ich, mit Borussia.
Genau, wir haben auch wir haben in Valencia den Orangen Cup gewonnen, wo wir mit Orangen beworfen wurden. Und also es ist ja alles richtig. Wettbewerb muss sein, man möchte gewinnen, aber wir überhöhen dieses Gewinnen in einer...
Es gab letztens noch mal eine super Aussage auch vom NBA-Bus, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, der auch befragt wurde, ist diese Saison jetzt ein Failure?
Ein
Failure. Also ein
Failure, okay.
Ne? So, und hat auch gesagt, was soll der Quatsch? Was soll der Quatsch? Ja.
Ja.
Michael Jordan hat irgendwie 15 Saisons gespielt, hat sechsmal den Titel gewonnen, waren die 9 anderen Jahre jetzt ein Failure.
Ja, genau so. Ja, das meine ich damit. Ne? Das ist einfach, deswegen sage ich das ja auch oft, unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit. Natürlich ist das toll, wenn du auf dem Niveau mithalten kannst, aber es geht um den Fußball allgemein, es geht um den Fußball generell und nicht nur um die 1-2 Mannschaften, die ganz oben mitmachen können. Das ist jetzt die Spitze des Eisberges, der Torte. Natürlich ist das wunderschön. Es ist auch toll zu sehen, wie Leverkusen spielt. Und es ist auch toll zu sehen, wie St. Pauli in der zweiten Liga spielt. Ich meine, so eine Situation haben wir, ich weiß gar nicht, wann wir sowas schon mal hatten. Also, dass zwei Mannschaften, okay, Leverkusen hat 10 Punkte Vorsprung vor dem Zweiten irgendwie, ne? Vor Bayern. St. Pauli hat ja nicht 10 Punkte Vorsprung vor dem Zweiten, sondern ja, vor...
10 Punkte vom Aufstiegs, vom Relegationsplatz. Da könnte man auch erstmal mit zufrieden sein.
Naja, nein. Eben nicht.
Nee, reicht nicht?
Nein, es reicht eben nicht. Weil es sind ja noch 10 Spiele oder 8 oder was. Wie viele Spiele haben wir jetzt da? Ich weiß jetzt schon gar nicht. Verstehst du, was ich meine? Natürlich ist das 9 Spiele oder was? Mhm. 9 Spiele noch. Mhm. Ja, das, was Radetzky gesagt hat, das zählt einfach. Auch bei den Mannschaften, die etwas erreichen können und wollen, ist es ganz wichtig, dass man eben sich nicht zurücklehnt und dass man nicht... zufrieden ist, sondern dass man einfach das genießt, dass man jedes Spiel am Limit spielt und versucht, etwas zu erreichen. Und Liverpool, ich meine, schau dir das mal an, die letzten Jahre, was Kloppo, da ist dann schon mal ein Jahr mit dabei, aber es hatten, bevor Kloppo, was hatten, bevor die Champions League gewonnen haben oder was, wie oft ist Zweiter hinter Man City? Zweiter in der Champions League, keine Ahnung, vielleicht auch noch mal einen Pokal verloren. Wie oft hat Kloppo Endspiele verloren?
Ich glaube 6 oder 7 am Stück.
So, also ich sag mal, wovon reden wir hier? Ne? Also deswegen ist das so albern, das als absoluten Maßstab zu sehen. Ich finde es einfach nur überragend und ich glaube, das ist auch das, was den Leuten da in Liverpool wehtut, dass so jemand wie Kloppo, der das wirklich initiieren kann, der wirklich die Kapazität hat, so ein Trainerteam, ein Betreuerteam und ein Spielerteam zusammenzustellen mit Hilfe all der anderen Leute, wo so eine Atmosphäre entsteht, wo natürlich die Zuschauer, die Fans, diese Anfield-Atmosphäre und die Leidenschaft der Fans natürlich auch mit einer Rolle spielt. Aber das kommt dann halt zusammen und er hat die Chance bekommen, dahin zu gehen. Und das ist eine, wenn du dir das anguckst, mit welcher Leidenschaft alle im Stadion, auf dem Platz seit Jahren spielen. Das ist Leben. Das ist Leidenschaft. Und das ist auch Liebe. Liebe zum Sport, Liebe zum Leben. Und auch nicht fake und nicht 1000 blöde Fouls und das auch mal akzeptieren, wenn man Zweiter oder Dritter wird. So.
Und deswegen genau deshalb, hier an dieser Stelle muss ich dich jetzt mal unterbrechen, muss dein ehemaliger Kollege und freundschaftlich Verbundener, glaube ich, Begleiter in deiner Karriere, auch Andreas Rettig, der jetzt Personalverantwortung hat beim DFB, alles daran setzen, dass Kloppo Bundestrainer wird. Der Plan ist ja klar, der ist ganz einfach. Fand ich eine sehr gute Theorie. Also, Nagelsmann will ja, glaube ich, nicht weitermachen. Vielleicht will er ja doch weitermachen. Aber wenn er nicht weitermachen will, kann Kloppo ein Sabbatical machen. Bisschen entspannen das Jahr, so lange über einem Sandro Wagner und dann kommt 25 Kloppo. Das ist eine gute Theorie?
Ja, ich meine, abgesehen davon, dass du meinen gesamten Vortrag konterkariert hast, den ich vorher gehalten habe.
0,0. 0,0.
Weil ich habe die ganze Zeit davon gesprochen, dass es jetzt nicht unbedingt nur ums Gewinnen geht.
Nein, es geht ja auch nicht ums Gewinnen, aber das wäre doch ideal, wenn wir diesen Mann für den deutschen Fußball dann gewinnen könnten. Oder mir fällt ja auch noch ein Klopp ein. Mit Klopp fällt mir auch noch ein.
Was? Was fällt dir ein? Ein anderer Klopp?
Ein Klopp fällt mir auch noch ein, den er übernehmen könnte, aber da macht jetzt gerade ein anderer erstmal.
Mein Gott.
Wir haben noch was vergessen. Also erstmal wollten wir noch über die Regeln reden, wollen wir das noch machen? Aber als allererstes, bevor ich das vergesse, lieber Jürgen Chiasulla, ich möchte mich jetzt schon mal im Namen des 16ers entschuldigen und auch um Entschuldigung und um Verzeihung bitten. Was uns hier letzte Woche widerfahren ist, geht natürlich so nicht. Entschuldigung. Ewald.
Was habe ich den Jürgen beleidigt?
Du hast den Jürgen diverse Male hier durch den Kakao gezogen.
Naja, also.
Und wie heißt der Verteidiger von Darmstadt? Wie heißt der?
Wie heißt der?
Der heißt Klaus. Klaus.
Ja, haben wir doch gesagt.
Nein, du hast Jürgen gesagt.
Ehrlich jetzt? Das glaube ich jetzt nicht.
Doch, das ist immer die Sache mit den Brüdern und so. Wenn man das so lange macht, kann das passieren.
Bin ich jetzt blöde?
Ist nicht schlimm.
Klaus Chiasulla, stimmt. Habe ich Jürgen gesagt?
Ja.
Ja, dann entschuldige ich mich. Aber ich kann mich auch bei Klaus entschuldigen, falls ich ihm zu nahe getreten bin. Aber ich bemühe mich Leistungen, die Beurteilung von Leistungen,
wie
ich
sehe, zu trennen.
Genau so, von irgendeiner menschlichen Abqualifizierung zu trennen, weil das eine mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun hat. Ich habe einfach nur gesagt, und ich habe mir das nochmal angeguckt, dieses erste Ding, was der Yannick Müller macht, das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Da liegst du schon mal nach 2 Minuten 0-1 zurück. Und die Aktion, die zweite Aktion von Klaus Chiasulla, wo er einen Ball zu seinem Kollegen spielen will und der Mittelstürmer, ich glaube der Tietz oder so, spritzt dazwischen, spielt den Ball ins Mittelfeld und sofort zu einem Steilpass, den der Klaus dann nicht mehr erreichen kann, weil der eben in dem Moment weg war. Das war das zweite Tor. Beim dritten Tor, das war auch im höchsten Maße unglücklich, wird er als letzter Mann angespielt. Und ich habe mir auch nochmal angeguckt, da will er einen Rückpass spielen. Jetzt sagt man, der Rückpass war zu kurz, aber der Demirovic läuft ihm so eng drauf, dass ich glaube, bei in dem Moment, wo er den mit dem linken Fuß spielt, verhakt er sich hinten am Bein von Demirovic und deswegen kommt kein vernünftiger Pass zustande. Daraus kann man höchstens lernen, dass man sich, wenn man so einen Rückpass spielt, dass man sich den Ball so vorlegt, dass man mit dem Gegner entfernten Bein, mit dem Rechtsaußenriss den Ball zurückschütteln, dann passiert es halt nicht.
Und das war nochmal ein kleiner Lebenstipp. Hat jetzt nochmal was für einen Verteidiger.
Genau so, für einen Verteidiger immer so. Also nicht, dass man sich verhakt. Und das beim letzten, da ist er auch zu weit weg gewesen. Aber ich habe es mir nochmal angeguckt. Es ist natürlich, es sind alles grenzwertige Situationen, die auch passieren können. Es waren jetzt keine, bis auf Yannick Müller waren es keine Slapstick-Situationen. Das waren halt taktische Fehler, unglückliche Aktionen. Und am Ende des Tages hingen die beiden in 4 Toren drin nach 27 Minuten. Das ist der nach 25 Minuten, das ist der absolute Wahn, ist das. Ne? Und also.
Okay.
Ich entschuldige mich, wenn es übergriffig war und vor allen Dingen dann, wenn ich auch noch den Falschen genannt habe.
Gut, also haben wir das geklärt. Jetzt noch ganz kurz zu den neuen Regeln.
Ja.
IFAB, unsere Freunde vom IFAB haben wieder getagt. Blaue Karte gibt's nicht, da hat sich gleich der Präse gemeldet. Hier, Infantino, mach mal nett. Und dann ist das okay. IFAB gefolgt. Obwohl ich damals Zeitstrafe, das wäre die Folge gewesen von der blauen Karte, 10 Minuten Zeitstrafe. Ich fand das immer im Amateurfußball, als ich angefangen habe bei hier so einem wunderbaren Magazin in Hamburg, das Sportmikrofon hieß es. Mhm. Damals gab es in der Verbandsliga und auch, glaube ich, in der Oberliga 10 Minuten Zeitstrafen und ich fand das eigentlich immer ganz gut, weil es ein Mittel war, eine Nummer, die deutlich drüber war, nicht mit einer roten Karte zu belegen, sondern mit einer 10 Minuten Zeitstrafe und danach konntest du wieder auffüllen. Fand ich gut.
Mhm.
Du?
Ja, ich finde das auch nicht schlecht, weil ich meine, im Grunde genommen ist es oft so, dass du
also jetzt mal so gesponnen, diese Nummer von Sabitzer in Bremen, wenn man will, dann dafür 10 Minuten Zeitstrafe und gut ist.
Ja, weil es eben genau so, weil es eben auch so viele, wie soll ich es sagen, es ist eine drastische Maßnahme, eine rote Karte, auch eine gelb-rote.
So.
Es ist was Drastisches und es hat oft spielvorentscheidenden Charakter und es profitiert dann oft auch vielleicht die nächste Mannschaft, die eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Und bei Zeitstrafen, sagen wir mal, muss man jetzt nicht gleich mit dem letzten Hammer kommen. Und trotzdem hat die Mannschaft, die vermeintlich geschädigt wurde, dann mal 10 Minuten die Chance, oder eine Viertelstunde, keine Ahnung, kann man sich ja überlegen, mal Kapital daraus zu schlagen, dass sie in Überzahl sind. Ne?
Wäre eigentlich mal eine vernünftige Überlegung gewesen, ist aber abgeschmettert worden, müssen wir uns also erstmal nicht mit beschäftigen. Dafür.
Es sind ja schon andere Sachen abgeschmettert worden, die wir anschließend noch umgebogen haben.
Genau.
Also ganz ruhig, bleib ganz ruhig.
Wir rufen
das einfach
im Sommer.
Lass es einfach ins Orbit, lass es ins Orbit gleiten und wir gucken mal, was so passiert.
Genau. Also, Regel 3, Spieler und Regel 4, Ausrüstung der Spieler. Jedes Team muss einen Teamkapitän haben. Ganz was Neues. Der ein identifizierendes Armband trägt.
Ist das neu?
Anscheinend ist es jetzt festgeschrieben im Regelwerk. Ich weiß nicht, wann es zuletzt irgendwie ein offizielles Spiel gab ohne einen Kapitän und eine Kapitänsbinde, aber scheint jetzt wichtig gewesen zu sein für die Herren vom IFAB, das reinzuschreiben.
Ja, da muss ja irgendwas anderes dahinter gesteckt haben, das kann ja nicht sein, oder?
Nee, es wird wahrscheinlich darum gehen, dass damit der klare Ansprechpartner für den Schiedsrichter während des Spiels auch im Regeltext festgesetzt ist. Und dass
das
nur
stand,
der.
Dass, das stand nur, vorher nicht?
Nein. Ich habe überlegt, war das vielleicht zu deinen Anfangszeiten noch so, dass es da noch keine Kapitänsbinde gab? Ist das so ein Uraltrelikt irgendwie?
Ach, Quatsch. Ich habe Anfang der 70er Jahre schon ein weißes Ding hier am Arm getragen.
Wo denn? Wo warst du denn Kapitän?
Beim VfB Schloss Holte in der C-Jugend, du Osterhass.
Das war doch in den 30ern, oder nicht?
Ja, genau.
Aber Kapitän warst du doch sonst nicht, oder?
Doch, oft.
Duisburg? Duisburg?
Ja,
öfters. Aber Gladbach nicht.
In Mönchengladbach war ich Kapitän.
Nein, ehrlich?
Bevor ich nach Bielefeld gegangen bin.
Oh, Entschuldigung. Wurde dir die Kapitänsbinde gestellt oder musstest du dir die selbst besorgen?
Das ging nach Schnelligkeit. Die wurde irgendwo aufgehängt und wer der Erste war, der sich geholt hat. Und ich war sehr schnell damals. Das weiß ich doch jetzt nicht mehr, ob ich gewählt worden bin oder ob der Jupp gesagt hat, du bist jetzt der Kapitän. Keine Ahnung. Aber ich war mehrfach Kapitän. Ich kann jetzt nur nicht mehr so genau sagen, wo überall. Aber nicht nur bei Borussia Mönchengladbach. Und früher sowieso, da im Jugendbereich.
Hey, das ist ja klar.
Da
war der Beste immer Kapitän und der zwei so, Sätze gerade ausreden konnte. Und du konntest
genau
beides.
So. Ja, das ist später gekommen. Früher war der schnellste Spieler oder der die meisten Tore schießt, wurde die Binde gegeben. Und danach irgendwann mal kam dann derjenige, der am besten reden konnte.
Ja. Gut, okay. Dann die Nummer mit zusätzlicher Auswechslung bei einem Spieler, der rausgenommen werden soll ab sofort bei einer Gehirnerschütterung oder einer vermuteten Gehirnerschütterung. Da gab es ja so einen Probelauf analog zur, zur NFL gibt es da jetzt also die, ja, die Anordnung, dass die Spieler rausgenommen werden müssen zur neuen Saison, wenn der medizinisch Verantwortliche des jeweiligen Clubs sagt, ja, ist eine oder ist vermutet eine, muss der Spieler ausgewechselt werden und man hat dafür eine zusätzliche Auswechslung. Also statt 5 dann 6 eventuell.
Hm.
Gut. Spät, aber gut.
Ja, also ich meine, das sind sinnvolle Ergänzungen. Wir haben ja in der Corona-Zeit Sachen gemacht. Wir haben bei Verlängerungen irgendwie reagiert, so bei Turnieren, dass man da Leute noch einwechseln kann. Ist das bei uns auch Pokal oder so, dass du da auch einen Sechsten einwechseln kannst, bei uns im Pokal?
Nenn mich Van Bommel. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, ob sie es nochmal wieder verändert haben.
Oder ist das nur bei Länderspielen, keine Ahnung, jetzt outen wir uns wieder als ahnungslose, Patrick wird sich wieder...
Ja, da können Sie sich doch dran aufgeilen, bitte, bitte, nicht vorbereitet, die Herren, bitte, schreiben, ja. Schreiben.
Ist ja egal, also...
nein, so eins muss ich noch ganz schnell sagen, nachdem wir durchaus mal ein bisschen politisch geworden sind hier vor 2 Wochen, glaube ich, oder so, gab es hier doch gleich ganz schön Bewegung, wie es dann halt so ist, ne?
Ja.
Und der ein oder andere hat wirklich uns knallhart mitgeteilt, dass er uns jetzt entfolgt, ne? Weil wir uns gegen, ja, entfolgt uns auf Insta oder sonst wo. Also quasi bestraft uns, weil wir uns doch relativ klar gegen die AfD positioniert haben. Da kann ich nur sagen, also herzlich gerne und wer noch so die Idee hat, das machen zu wollen, weil wir uns so geäußert haben, wie wir uns geäußert haben, genau richtig.
Ich habe auch ganz andere Kommentare bekommen und auf meinen Kanälen und das war zu 1000% positiv und insofern fühle ich mich nicht nur deswegen bestätigt.
Ja, klar. Und dann fast schon zum Schluss noch eine kryptische Nummer. Regel 12, Fouls und sonstiges Fehlverhalten mit Vergehen wegen unabsichtlichen Handspiels, die mit einem Strafstoß geahndet werden, ist gleich zu verfahren wie mit Fouls bei einem Zweikampf um den Ball. Dazu hätte ich dann doch gerne Herrn Ittrich gesprochen. Da geht es dann vermutlich um gelbe und rote Karten. Aber dass allein sowas jetzt nochmal wieder verschriftlicht wird, ja, dass es halt unabsichtliche Handspiele gibt, die zu Elfmetern führen. Was soll das?
Was soll das ja, jetzt das heißen? Also ich denke, ab unabsichtliches Handspiel soll jetzt keine Elfmeter mehr geben.
Ja, aber es steht jetzt so im Regeltext. Also wird weiter so verfahren wie bisher, ist für mich die Übersetzung. Außer, dass jetzt klar ist, dass es keine rote Karte geben kann, wenn ich irgendwie mich umdrehe und mir einer in den Arm ballert aus 50 Zentimetern, was ja bis jetzt aber auch nicht der Fall war. Also
das war gestern auch bei Liverpool, das war Hand, das habe ich mir angeguckt. Da hat irgendjemand, war das nicht bei Liverpool, wo jemand den Arm, und das hat Oliver sich angeguckt, wo die gesagt haben, der wurde da angeschossen. Der wurde angeschossen, aber der kann überhaupt nichts dafür und hat da auch nicht hingeguckt. Und das fand ich auch gut. Ich glaube, das war bei Liverpool. Das fand ich
wie
toll.
Wie auch immer. Also über diesen kleinen Passus hier müssen wir nochmal mit jemandem reden, der sich vielleicht mehr damit auskennt als wir. Kapiere ich überhaupt nicht.
Auf jeden Fall.
Einmal mehr unsere Freunde vom IFAB. Mann, Mann, Mann.
Okay.
Und der Ball muss jetzt auch. Ein Teil des Balles muss die Mitte des Elfmeterpunkts berühren oder überragen. Also man darf den nicht mehr nur so ein bisschen
hinlegen. Die Mitte des Elfmeterpunkts.
Ein Teil des Balles muss die Mitte des Elfmeterpunkts berühren oder überragen.
Was ist denn die Mitte? Also
die Mitte des
Mittelpunkts. Das ist ein kleiner Punkt des runden Punktes sozusagen.
Ich nehme an, dass der jetzt nur extra markiert wird.
Genau.
No? Gut, genug.
Vielleicht können wir da so ein Ding hinlegen wie beim Golf, so ein Ball, so eine Schale.
So ein Marker, so ein meinst du? So ein Marker.
Ja, ja, und wo der Ball dann so drauf liegt.
Das wird ein oder andere hat das schon geholfen. So, wie viele Spiele diese Woche? Champions League haben wir, ne? Musst du ran. genau, Euroleague muss ich ran. Da darf ich mir noch das Rückspiel von Liverpool angucken. Das wird natürlich höchst dramatisch.
Ich nehme an, dass Kloppo da, man muss immer aufpassen.
Da spielt in der Tat die C-Jugend, weil die haben am Wochenende haben sie Man United im Pokal auswärts. Also dieses Mal wird die C-Jugend spielen.
Das ist Wahnsinn, ist das?
Nach dem 5-1 von Prag, das gefühlt 9-4 hätte ausgehen können.
Ja, wie auch immer.
Gut.
Okay.
Dann haben wir es erstmal, ne? Alles abgearbeitet, genau so, wie sich das gehört. Schöne Woche, viel Fußball und viel mehr anderes noch, was auch Spaß macht.
Bis dann. Viel Vergnügen, Leute, und bis nächste Woche. Tschüss.